Für viel zu lange Zeit ist die Hoffnung selbst bei uns Christen in Vergessenheit geraten. Auf eine Weise sind wir selber Kinder der Moderne, der Neuzeit geworden. Für die Neuzeit ist das Ich zentral, ich selber in meiner Entfaltung. Für die Neuzeit ist das Hier und Jetzt entscheidend. Und geht es mir gut? Ist meine Situation erfreulich? Erfahre ich in der Gegenwart Freude und Glück? Ist es ja auch schön, im Hier und Jetzt zu leben. Aber die Hoffnung bietet ein Geheimnis, nicht an die Situation verloren zu gehen. Die Hoffnung ist eine Fähigkeit, aufzustehen in meiner Situation und über meine Gegenwart hinauszuschauen. Wer hofft, ist in der Lage, von mehr zu leben, als er selber gerade fühlt und erfährt. Wir kennen es vielleicht noch aus unserer Kindheit, wie die Zeit des Advents als Vorfreude auf Weihnachten und Bescherung uns im Alltag ermutigte. Denn die Vorfreude ist eine ganz bewegende Erfahrung. Und das Faszinierende an Hoffnung und Vorfreude ist, dass wir die Wirkung schon erfahren, obwohl die Ursache für unsere Freude ja noch aussteht. In der Vorfreude sind wir schon außer uns vor Freude, obwohl der Grund zur Freude noch gar nicht bei uns ist. Ja, die Hoffnung und die Vorfreude können sogar das Kausalitätsprinzip aus den Angeln heben. Normalerweise ist es so, dass es erst eine Ursache gibt und dann die Wirkung. In der Vorfreude aber stellt sich die Wirkung schon ein, bevor die Ursache überhaupt erst eingetreten ist. Für die Hoffnung läuft die Zeit nicht ab, läuft das Leben nicht ab, sondern für die Hoffnung läuft es an. Für die Hoffnung läuft die Uhr nicht ab, sie läuft an. 10, 9, 8, 7, 6 und dann endlich kommt es. Für die ersten Christen war deshalb die Hoffnung eine der drei Grundsäulen ihrer eigenen Frömmigkeit, ihres Glaubens. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich nehme nur ein Beispiel von unzähligen Aussagen des Neuen Testaments, 1. Petrus 1, 3 folgende. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das für euch aufbewahrt wird im Himmel. Wir haben als Christen eine Zukunft. Ja, wir können sagen, das Entscheidende, das Grundlegende liegt in der Zukunft. Und so haben die ersten Christen in Vorfreude gelebt, da ihre Situation viel unerträglicher war und unerfreulicher als unsere, sehr verständlicherweise. Sie machten auch Glückserfahrungen in dieser Welt, aber sie wurden verfolgt. Sie machten die Erfahrung, dass Krankheiten geheilt wurden. Aber viele sind auch in Krankheit und Verfolgung und Anfechtung gestorben. Für sie lag alles daran zu erkennen, dass vor ihnen das Eigentliche liegt, das Beste noch kommt. Christsein bedeutet, auf das zu leben, was die Erfüllung ist des eigenen Lebens. Die Ewigkeit ist ungleich größer und schöner als das schönste zeitliche Leben. Und wenn wir heute zusammen sind und Gemeinschaft miteinander haben, mit einem so traumhaften Chor, dann werden wir ein Stück weit an das erinnert, was uns im Himmel erwartet. Millionen und Abermillionen von Menschen werden dort zusammen sein, versöhnt mit ihrem ganzen Leben, voller Freude, in der Gewissheit, geliebt zu sein und angenommen, die Gemeinschaft genießend und eine Ewigkeit lang Gott zu loben, überwältigt von seiner Barmherzigkeit und Liebe. Wir reden nicht von irgendeinem Himmel und wir reden nicht von irgendeinem Gott, sondern wie es unser Text sagt, es ist Gott, der Vater Jesu Christi, denn er ist der Vater der Barmherzigkeit, der Liebe und der Güte. Im Himmel werden wir zu Millionen singen. Und das gemeinsame Gotteslob, das Überwältigtsein von dieser Liebe, wird uns dort niemals langweilig werden. Und ich muss gestehen, ihr habt absolut einen Vorteil. Manche von uns haben Berufe und Tätigkeiten, die braucht man im Himmel nicht mehr. Aber ihr habt den Vorteil, ihr seid schon mal warm gesungen, wenn es dort oben so richtig losgeht. Die ersten Christen freilich hatten nicht nur eine Hoffnung, dass Gott irgendwann einmal etwas erfüllt, sondern die Gewissheit war, für uns ist es noch Zukunft, diese Ewigkeit. In Realität aber gibt es diesen Himmel schon, gibt es schon die himmlischen Chöre und den himmlischen Gottesdienst. In Wahrheit ist Gottesdienst, in Wahrheit ist Gotteslob, das wir hier praktizieren, nur eine Vorwegnahme dessen, was wir dort erleben, eine Partizipation, eine Teilhabe am himmlischen Gottesdienst. Und dort oben werden wir zusammenkommen und uns erinnern, wie wir schon einmal geübt haben und werden überwältigt sein. Das Eigentliche liegt noch vor uns. Aber warum freuen wir uns dann nicht darauf? Wenn wir doch theoretisch wissen, dass wir einmal auferstehen werden, falls wir sterben, wenn wir doch wissen, dass das Größte noch auf uns wartet, so wie für ein Kind die Bescherung in der Adventszeit noch vor ihm liegt und es motiviert. Nun, um hoffen zu können, braucht man nicht nur eine neue Zukunft. Um hoffen zu können, braucht man eine Gewissheit und Geborgenheit, die in der Vergangenheit gründet. Und das ist das Traurige bei Menschen, die eine schlimme Kindheit hatten, die nie geliebt wurden, die nie die Erfahrung von Geborgenheit und Zuwendung, von Anerkennung und Wertschätzung gemacht haben. Sie sind misstrauisch geworden. Und sie können in der Not, an der sie leiden, sich nicht erheben in eine bessere Zukunft und hoffen und die Zukunft gestalten. Nur wenn wir geliebt werden, können wir hoffen und vertrauen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Christen nicht nur erlöst werden? Warum sie nicht nur versöhnt werden, sondern, wie es hier heißt, warum sie neu geboren werden, warum sie wiedergeboren werden. Nun, mit unserer alten Herkunft, ungeliebt und in der Erfahrung von Verlassenheit und Nichtanerkennung, können wir nicht hoffen. Und damit wir den Himmel denken können, uns auf ihn freuen können, müssen wir eine neue Herkunft bekommen. Die Gewissheit, dass wir vollkommen geliebt sind. Nur Geliebte können hoffen. Und nur wer eine Herkunft hat, an die er sich gerne erinnert, der glaubt auch an seine Zukunft. Deshalb haben wir Gott zum Vater und Jesus zum Bruder. Wir haben eine neue Familie und wir sollen als Christen miteinander uns gegenseitig Familie sein, um diese Herkunft, das Gegründetsein in Gott und seiner Liebe selber zu verstehen und glauben zu können. Nur wenn wir unbedingt und grenzenlos geliebt sind, dann können wir hoffen. Nur die Liebe kann dieses Bewusstsein in uns wecken. Und das Geheimnis der Liebe Gottes, des Vaters Jesu Christi ist, er kann dieses Bewusstsein Milliarden von Menschen schenken, denn er ist Gott. Wo wir herkommen, sind wir gewollt, gezeugt und geboren aus Gott. Es mag sein, dass du gar nicht mit Sicherheit weißt, ob du ein Wunschkind warst, als deine Eltern dich auf die Welt brachten. Von Gott her kannst du wissen, du bist ein Wunschkind. Er hat dich gewollt. Und wer die Gewissheit dieser Liebe hat, da wo ich herkomme, bin ich gewollt. Und da wo ich hingehe, werde ich erwartet. Der kann mit beiden Füßen in der Gegenwart stehen und leben. Es ist Gottes Liebe, von der Jesus sprach, die er lebte, bis hin zur Hingabe seines Lebens ans Kreuz, die uns fähig macht zu hoffen. Und wenn wir so gegründet sind in der Gewissheit, er hat uns gewollt, er hat uns erwählt, er hat uns berufen, er hat uns so geliebt, dass wir ein neues Leben bekamen, dann können wir unsere Lasten loslassen, die Vergangenheit endlich loslassen und können uns fallen lassen in seinem Zuspruch, in seiner Gewissheit. Wir haben eine neue Zukunft. Nun können sich manche den Himmel nicht richtig vorstellen und sie sagen sich, wie soll ich mich auf einen Himmel freuen, den ich nicht kenne? Der Himmel soll unvergleichlich schön sein. Wie soll man ihn dann vergleichen? Ich finde es faszinierend, wie liebevoll die Bibel mit uns ist, dass sie uns das Hoffen beibringt. Der Seher Johannes, der den Himmel schon sehen durfte, er bekam die Aufgabe, das zu beschreiben, was er Unvergleichliches und Unbeschreibliches gesehen hat. Und er wählte zwei Wege, es den Menschen lieb zu machen. Er knüpfte an all die Traurigkeit und das Leid und die Tränen, von denen wir gesungen haben. Und er sagte, wenn wir einmal dort im Himmel sind bei Gott, dann wird es Traurigkeit, Tränen, Tod und Schmerzen, Geschrei und Ungerechtigkeit nicht mehr geben. Himmel ist, wo es kein Leid mehr gibt. Es mag sein, dass wir heute Morgen bestimmt sind von all dem, was unser Leben beschwert. Dann kannst du heute Morgen es lernen, den Himmel zu denken, indem du alles das bei Gott aufzählst, was dein Leben belastet. Und lässt es dir zusprechen, das alles nimmt er dir weg. Das alles wird dich niemals mehr bestimmen. Und nun gibt es andere unter uns, denen geht es nicht schlecht und die weinen auch nicht. Die wollen auch nicht getröstet werden, sondern die haben das Leben vor sich. Und für die hat der Seher Johannes das neue Jerusalem beschrieben, so überschwänglich, wie er es nur konnte, mit allen Werten dieses Lebens. Eine Stadt aus Gold und Edelsteinen wird es sein. Und wenn in der Urgemeinde eine Frau ein so kleines Perlchen hatte, dass man es kaum sah, dann fühlte sie sich schon stolz mit diesem Schmuck. Und deshalb sagt der Seher, im neuen Jerusalem, da wird der Himmel aus Perlen gebaut. Die sind so groß, dass man ganze Tore daraus machen kann. Gold und Edelsteine. Heißt das, dass es im Himmel Materie gibt? Heißt es, dass wir da noch an irdischen Werten orientiert sind? Nein. Aber da wir noch nicht im Himmel waren, wissen wir nicht, wie schön es ist. Eigentlich müssten wir nur sagen, wir werden bei Gott sein. Das ist das Wahre. Er ist bei uns und wir sind sein Volk und er ist unser Gott. Aber der Himmel ist gnädig und lässt uns unsere Wünsche formulieren. Und so nimm heute Morgen all deine Lebensträume, nimm all das, was du von deinem Leben erhoffst, was du gerne hättest. Ich weiß ja nicht, wir sind hier gerade in einer Halle, also wünsch dir entsprechend das, wonach die Halle hier also jetzt mal benannt ist. Und wenn du als Mann nicht so viel mit Klunkern anfangen kannst, wenn du nicht so viel mit Schmuck anfangen kannst, dann eben sage ich es für dich heute Morgen, stell dir vor, du darfst auf der Milchstraße off-limit mit einem Porsche GT3 fahren, sodass die Sterne davon spritzen wie der Split. Wenn das dein Traum ist, du darfst es denken. Der Himmel ist so viel schöner als alle unsere Träume, die wir hier haben. Das Beispiel habe ich einmal in einer Predigt verwandt und dann kam anschließend eine Diakonisse auf mich zu mit sehr direktem Blick. Und ich dachte, oh, das geht auf den Porsche. Und sie sagt, Herr Eckstein, Sie wissen nicht, wie dankbar ich Ihnen bin für das Beispiel mit dem Porsche. Und ich dachte, huch, eine Diakonisse und ein Porsche. Und die Schwester sagte, ich habe nie das auf die Reihe gebracht, was denn dort in der Offenbarung gemeint ist. Ich bin Diakonisse geworden, habe auf Geld verzichtet, auf Gold verzichtet und auf Perlen. Und jetzt im Himmel soll das alles wieder Bedeutung haben. Das habe ich nie verstanden. Jetzt verstehe ich, der Himmel ist schöner als alle Werte dieses Lebens. Deshalb genießt euer Leben. Freut euch als junge Menschen auf das Verliebtsein, das Verlobtsein und das Verheiratetsein. Baut als Schwaben eure Häuser so schön ihr könnt. Aber denkt immer dran, all das sind nur Gleichnisse, ist nur ein Vorgeschmack. Die schönsten Dinge unseres Lebens sind nur die Adventskerzen der Erfüllung, die wir im Himmel erfahren. Es kommt um vieles schöner. Und wer mit solch einer lebendigen Hoffnung lebt, der merkt dann auch, dass eine solche lebendige Hoffnung, keine Illusion, dass eine an Christus orientierte Hoffnung, nicht Lebenslügen, die wir uns selbst machen, dass also eine solche lebendige, an Christus orientierte Hoffnung überhaupt nicht diesseits flüchtig macht. Sie macht überhaupt nicht todessüchtig. Eine solche Hoffnung macht lebenslügig. Tüchtig. Denn es ist das Geheimnis der Hoffnung, dass sie eine unendliche Kraft gibt, über das Befinden des Augenblicks hinaus. Es ist das Geheimnis der Hoffnung, dass sie die Gegenwart verwandelt. Wenn ich den Himmel so ahnen kann, verändert das alles auf dieser Erde. Die Hoffnung als Vorfreude relativiert all das, was unangenehm ist an meiner Gegenwart. Und die Hoffnung als Vorfreude motiviert zu all dem, was notwendig ist. Ihr kennt es in Erinnerung an die Kindheit, vielleicht auch in Erinnerung an den letzten Urlaub. Habt ihr nicht monatelang eure Steuererklärung machen wollen und es hat nie geklappt und dann stand der Urlaub vor der Tür und ihr wusstet, jetzt muss es sein. Und plötzlich ging in einer Woche, was monatelang verdrängt war. Wenn wir uns auf etwas freuen, dann können wir im Hier und Jetzt handeln und uns verhalten. Das Faszinierende an der Hoffnung ist also, dass sie für das Hier und Jetzt befähigt. Für den Alltag im Hier und Jetzt. Denn der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er noch nicht sieht. Und so viele Christen heute konzentrieren sich auf ihre Gefühle, auf ihre Erfahrungen, auf ihr Bankkonto und sagen, Glaube muss sich doch hier und jetzt auswirken. Tut er auch. Aber weder auf Kontoständen noch auch, dass er das Alter aussetzt oder dass alle Krankheiten genommen wären. Die Wirkung des Glaubens ist, dass der Himmel in die Welt, in das Leben bereits hineinreicht. Und wer sich so im Himmel auskennt, der kommt auch auf der Erde zurecht. Hoffnung bedeutet für die ersten Christen wie für alle Christen bis heute nicht, dass uns die Erde egal wird, sondern im Gegenteil. Wer seine ganze Bezugsquelle im Himmel hat, der steht mit beiden Beinen auf der Erde. Christus will nicht nur uns in den Himmel bekommen, sondern Christus möchte auch durch uns den Himmel auf die Erde bringen. Da werden wir Hoffnungsträger als Menschen, die lachen und zuversichtlich sein können. Da werden wir zu Hoffnungsträgern, wo wir lieben können, wenn wir gehasst werden. Da werden wir zu Hoffnungsträger, wo wir Zukunft haben, obwohl die Gegenwart so beschwerlich ist. Einmal kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte nach einem Hoffnungsvortrag: Herr Eckstein, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Das war eins der schönsten Predigtkomplimente, das ich je gehört habe. Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Ich bin gebrechlich und alt und meine Familie ist in Australien, die Enkelkinder so weit weg. Und es kam der November und es zwackte und zwickte mich überall. Die Tage wurden dunkler und ich merkte richtig, wie meine Seele einen Schleier bekam und ich wollte morgens gar nicht mehr aufstehen. Und dann kam eine Karte von meinen Enkelkindern und da stand drauf: Oma, wir kommen. An Weihnachten kommen wir als Familie nach Deutschland. Und die ältere Dame sagte zu mir: Herr Eckstein, Sie glauben es nicht, diese kleine Karte mit diesem gekritzelten kleinen Satz, Oma, wir kommen, hat mein ganzes Leben verändert. Plötzlich tat mir nichts mehr weh, der Tag war hell und mein Leben lief nicht mehr ab, sondern an, wie wir es im Vortrag erklärt hatten. Und ich lebte auf diesen Punkt zu, die Freude der Gemeinschaft und der Erfüllung. Christsein bedeutet nicht Erfolg haben. Christsein bedeutet nicht ohne Schwierigkeiten und Probleme zu sein. Und die ersten Christen wurden sogar verfolgt wegen ihres Glaubens. Es ging wegen ihres Glaubens ihnen schwerer. Und dennoch waren sie hoffnungsvoll, denn sie wurde nicht älter, sondern jünger. Ihr Leben lief nicht ab, sondern ihr Leben lief an. Auf den Kommenden hinzuleben, ihm entgegenzugehen, verändert alles an meiner Gegenwart. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die jetzt schon real ist. Und die Hoffenden, die leben jetzt schon in Vorfreude. Denn Hoffende freuen sich heute schon an einer Erfüllung, von der die anderen noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt kommt. Lasst uns aufstehen und entgegengehen. Lasst uns daran denken, was unsere Grundlage ist. Wir sind gewollt, wo wir herkommen. Und wo wir hingehen, werden wir erwartet. Etwas Schöneres als diese Gewissheit, gewollt und erwartet zu sein, das werden wir nicht einmal im Himmel mitgeteilt bekommen. Und wer diese Gewissheit, ein Geschenk, ein Wunsch Gottes zu sein, hier schon hat, für den ändert sich alles an diesem Leben. Wiedergeboren sind wir zu einer neuen Hoffnung. Und wenn ihr jetzt sagt, das mag für diese gelten und für jene, aber nicht für mich, ich bin für die Hoffnung viel zu alt und gebrechlich. Das sollen mal die Jungen machen. Oder ich bin eben krank und werde nicht geheilt. Oder ich habe gerade enttäuschende Erfahrungen im Beruf erlebt. Andere mögen hoffen, aber nicht ich. Oder der Eckstein redet nur so fröhlich, weil er nicht weiß, welche Abgründe in meiner Seele sind und welche Schuld in meinem Leben liegt. Nein, wir gründen unsere Hoffnung in die Auferweckung, die Auferstehung Jesu Christi. Wir glauben nicht an die ewige Jugend und wir glauben nicht an die Unsterblichkeit. Wir glauben an einen Gott, der nicht nur Kranke gesund machen kann, der sogar Tote zum Leben auferweckt. Ich weiß nicht, wie schlapp du heute Morgen bist und wie tot du dich fühlst. Aber für seine Auferstehung kannst du gar nicht tot genug sein. Die Hoffnung gilt auch dir. Amen.